Ich weiß nicht, ob du gerne reist und vielleicht auch so viel reist wie ich. Ich habe eine Leidenschaft für Reisen. Oder wann du das letzte Mal verreist bist, vielleicht von Stuttgart vom Flughafen. Wenn man zurzeit in Stuttgart am Flughafen ist, dann findet man einen umgebauten Passbildautomaten und der nennt sich Gebetomat, den seht ihr hier. Davon gibt es mehrere Exemplare. Ein Künstler, Oliver Sturm, der hat den entwickelt und die touren quasi durch Deutschland, die sind immer an unterschiedlichen Orten. Teilweise sind sie kostenlos, teilweise muss man tatsächlich da Geld reinwerfen, damit man sich da 5 Minuten reinsetzen darf. Und zur Auswahl gibt es 300 Gebete in 65 Sprachen für alle 5 Weltreligionen. Das heißt, man kann sich da reinsetzen, kann seine Religion auswählen, sein Gebet auswählen und dann wird das Gebet gesprochen oder gesungen. Ja, und die Hoffnung dahinter ist natürlich, ja, da muss ich gar nicht mehr selber denken, gar nichts mehr selber formulieren. Ich werf da, drück da einfach drauf, das Gebet geht nach oben und hoffentlich kriege ich das dann, was da gebetet wurde. Und dann kann man rausgehen und dann kann man gesegnet wegfliegen. Das ist vielleicht so die Idee dahinter. Aber wir wollen heute mal gucken, was eigentlich die Bibel zu Gebet sagt. Und ich kann euch schon mal verraten, dass es nicht so viel damit zu tun hat, was mit dem Gebetomat gemeint ist. Nämlich ziemlich das Gegenteil von dem, was der Gebetomat sagt. Dazu habe ich euch eine längere Passage aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht. Ich habe den Text auch hier. Wer seine eigene Bibel dabei hat, darf sie auch gerne aufschlagen. In Lukas 11, Verse 5 bis 13. Es ist ein Text direkt nach dem Vaterunser. Es geht also in dem Kontext darum, dass Jesus gerade seine Jünger lehrt. Und am Anfang steht, und er sprach zu ihnen, also Jesus spricht zu seinen Jüngern. Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Wie gesagt, eine ziemlich lange Passage. Wir gehen erstmal Stück für Stück da durch. Der erste Teil ist diese Geschichte, das Gleichnis, was Jesus erzählt, wie eigentlich unser Gebet sein darf. Den Zusammenhang, den werden wir nachher noch ein bisschen zusammen rausarbeiten. Aber was passiert? Ein Mann bekommt überraschend Besuch. Aber er hat leider keine Vorräte mehr zu Hause. Das würde uns im Schwäberländler wahrscheinlich niemand passieren. Also zumindest bei uns gibt es eine Vorratskammer, da ist immer was zu essen. Aber wir sind hier in Palästina im 1. Jahrhundert. Da hat man normalerweise das Brot gebacken, was man für den Tag gebraucht hat. Und wenn es aufgegessen war, dann hat man nichts mehr gehabt. Damals und auch heute noch ist gerade in den östlichen Kulturen die Gastfreundschaft ein ganz hoher Gut. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man gastfreundlich ist, dass man seinen Gästen was anbieten kann. Und er hat das Problem, er hat nichts. Und dieser Freund kommt zu ihm von der Reise und er kann nichts anbieten. Und jetzt hat er noch ein Problem. Es ist spät nachts. Also hier im Text steht, es ist Mitternacht. Für uns ist es jetzt gar nicht mehr so spät in der Nacht, weil wir haben elektrisches Licht. Da sind manche von uns vielleicht sogar noch wach um Mitternacht. Aber für die damaligen Verhältnisse, wenn man kein elektrisches Licht hat, dann ist man da schon in der Tiefschlafphase normalerweise. Also es ist mitten in der Nacht und jetzt kann er sich entscheiden. Entweder er fragt den Nachbar, der wahrscheinlich schon schläft und den das ziemlich nerven wird, ob er ihm Brot leihen kann. Oder er lässt es, aber dann hat er kein Brot und er ist ein schlechter Gastgeber. Und er beschließt, doch, ich habe da eine Not, ich brauche dieses Brot. Ich muss irgendwie gucken, wie ich da rankomme. Ich gehe jetzt zu meinem Freund und frage den. Er entscheidet sich also, mutig zu sein. Er ist ziemlich dreist. Ihm war klar, dass der Nachbar um die Uhrzeit ziemlich genervt sein wird. Egal wie gut die Freundschaft vielleicht sonst ist und wie demütig und höflich er fragen wird, es gibt keinen höflichen Weg. Der Freund wird genervt sein. Damals waren die Häuser oft nur ein Zimmer. Das heißt, wenn man irgendwo angeklopft hat, dann hat das ganze Haus es gehört. Dann werden also alle aufgewacht. Und trotzdem ist es so, er geht zu dem Freund, zu dem Nachbar und klopft an. Wir lesen als Leser schon, drinnen liegt tatsächlich ein Mann mit seinen Kindern auf einer Matte, alle schlafen eigentlich schon. Und der hört natürlich dieses Klopfen. Oh, was mache ich jetzt, denkt er sich. Jetzt hat er die Möglichkeit. Entweder er dreht sich um, ignoriert das Klopfen, hofft, dass es wieder aufhört, hält sich die Ohren zu, hofft, dass seine Kinder nicht aufwachen. Oder er steht auf, macht eine Kerze an, holt das Brot, macht den schweren Metallriemen auf, macht die Holztür auf, die Kinder werden aufwachen, es wird Chaos sein, gerade schlafen sie doch. Nee. Und er zögert, vielleicht auch durch die verschlossene Tür. Er sagt, jetzt machen wir doch keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen, die Kinder schlafen. Ich will jetzt nicht aufstehen und dir was geben. Er zögert, es würde Chaos auslösen, wenn er jetzt aufstehen müsste. Vor allem, wo die Kinder gerade schlafen. Gerade Eltern, denke ich, können das verstehen. Ich habe selber als Au-pair ein paar Jahre gearbeitet und ich weiß, wie das ist, wie es manchmal gerade mit kleineren Kindern ist, wenn die endlich im Bett sind und man freut sich, dass sie eingeschlafen sind. Und dann versucht man nur noch irgendwie auf Zehenspitzen den Raum zu verlassen, weil man nicht hofft, dass sie nochmal aufwachen. Und dann mehrere Kinder, drei Kinder, die alle nochmal ins Bett bringen. Gar keine Lust drauf. Und vielleicht ist es so, dass er noch denken könnte, ja, aber das ist doch eigentlich ein Freund von mir. Das ist doch der Rainer, den kenne ich doch schon so lange. Oh, und der hat mir auch schon so viel Gutes getan. Eigentlich sollte ich dem schon das Brot geben. Oh. Und dann ringt er mit sich. Ja, der Rainer ist schon ein guter Freund. Aber ich habe jetzt keine Lust. Ich habe keine Lust aufzustehen. Ich will jetzt nicht. Aber der Freund draußen, der klopft und klopft und klopft. Immer hartnäckig weiter. Er hört nicht auf. Und dann gibt er irgendwann nach. Und er gibt ihm die Brote. Selbst wenn er kein schlechtes Gewissen hat, weil er seinem Freund nicht geholfen hat, dann steht er wenigstens irgendwann auf, weil der Mann so hartnäckig war, weil er so unverschämt, so dreist war, weil er nicht abgelassen hat. Kennt ihr das, dass man jemandem was gibt, weil er einfach so hartnäckig und dreist um irgendwas fragt und eigentlich will man es ihm gar nicht geben, aber man macht es einfach, damit man seine Ruhe hat. Also ich kenne das ziemlich gut aus meiner Kindheit, meine Mama ist heute auch dabei, ich war als Kind kein sehr ordnungsliebender Mensch und ich habe mein Zimmer nicht immer so gut aufgeräumt und meine Mama, die war ziemlich gut da drin, sehr hartnäckig zu sein. Die ist nämlich immer wieder reingekommen und hat gesagt, Sarah, jetzt räum dein Zimmer auf. Sarah, räum jetzt bitte dein Zimmer auf. Ich habe das ignoriert, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Ich wollte es nicht hören, ich hatte keine Lust drauf. Aber sie ist immer wieder gekommen, hat immer wieder gesagt, Sarah, räum jetzt bitte dein Zimmer auf. Und irgendwann war ich so genervt, dann habe ich es gemacht. Aber nicht aus der Liebe zu meiner Mama oder nicht, weil ich den Sinn plötzlich dahinter gesehen habe, sondern einfach, weil ich meine Ruhe haben wollte. Und so geht's hier dem Freund. Der hat irgendwann keinen Bock mehr auf dieses Klopfen und steht auf und macht es. Die Hilfe kommt also hier nicht wegen der Freundschaft, sondern wegen schamlosem Mut. Er ist mutig, um Mitternacht dahin zu gehen. Er hat die Nerven und fragt um das, was er braucht. Jetzt ist aber wichtig, was der Vergleichspunkt ist von dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, zu uns. Denn die Frage ist ja, okay, wenn Jesus so eine Geschichte erzählt, was hat das mit uns zu tun? Heute, hier, jetzt, für mich persönlich. Und der Vergleichspunkt ist hier zwischen demjenigen, der anklopft, also dem Bittsteller, und uns, den Jüngern. Und der Vergleichspunkt ist nicht zwischen dem Freund, der was gibt, und Gott. Ich glaube, wenn wir da den Vergleichspunkt ziehen, dann kommen wir in eine ganz falsche Theologie, die vielen anderen Bibelstellen widerspricht. Denn Gott ist nicht derjenige, der völlig genervt uns das gibt, um was wir gefragt haben, wenn wir nur lang genug betteln. Ich glaube, das stimmt nicht. Und darum geht's auch nicht, denn in dem Text weiter geht's dann nachher, wer bittet, dem wird gegeben. Es geht um denjenigen, der bittet. Es soll uns was lehren über das Bitten und nicht darüber, dass Gott uns genervt irgendwas geben wird. Also wir sollen sein wie dieser Mann, der mutig ist, wie dieser Mann, der hartnäckig ist, der immer wieder kommt, der nicht nachlässt, der sich nicht zu schade ist, der die Nerven hat, das zu Gott zu bringen. Direkt davor lehrt Jesus ja das Vaterunser an seine Jünger. Und da gab es vielleicht auch Jünger, die gesagt haben, wie du lehrst uns, dass wir sagen, Vaterunser im Himmel, das ist doch der heilige Gott, das ist der souveräne König, der allmächtige Gott. Wir können doch jetzt nicht mit unserem Vater ansprechen. Wie sollen wir denn zu dem reden? Wir können doch nicht einfach zu dem kommen. Das ist doch völlig unverschämt. Wie sollen wir denn das tun? Und Jesus sagt ihnen doch, ich werde den Weg frei machen, dass ihr zum Vater kommen könnt. Ich werde dafür sterben, dass keine Sünde mehr, dass nichts mehr zwischen uns steht, dass du zu deinem Vater einfach kommen darfst, dass du vor seinen Thron kommen darfst, dass du ihn um alles bitten darfst. Ich werde das tun. Ich werde den Weg frei machen. Jesus ist da der hohe Priester, der den Weg frei macht. Wir lesen in Hebräer 14,6, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also hier auch nochmal das Versprechen, du darfst vor den Thron Gottes kommen. Und der Text geht noch weiter mit drei Verheißungen, mit drei Versprechungen von Jesu, wenn wir das tun. Wer bittet, dem wird gegeben. Ich finde, es hört sich so gut und so einfach an. Wir müssen um was bitten und dann werden wir es empfangen. Ich muss euch sagen, wenn ich den Text manchmal lese, dann bin ich richtig frustriert. Weil ich merke, bei mir funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob es dir auch manchmal so geht, dass du um was bittest und es nicht empfängst. Warum steht dann hier, bittet, so werdet ihr empfangen. Es wird euch gegeben. Also ich merke immer wieder, dass ich in meinem Gebetsleben wirklich versuche, zuversichtlich für was zu bitten, dass ich es wirklich empfangen werde. Und dann kriege ich es nicht. Und dann bin ich frustriert, dann bin ich ernüchtert. Dann denke ich, was macht mein Gebet denn überhaupt noch aus? Kommt es überhaupt an? Ist da überhaupt jemand? Ich glaube, dass wir da manchmal ein bisschen zu viel in den Text hineinlesen. Denn hier steht nicht, bittet und Gott wird euch genau das geben, um was ihr gebeten habt. Hier steht, dass Gott was geben will und dass er uns etwas gibt. Aber Gebet ist eben keine Wunschmaschine, wo ich oben was reinwerfe und unten was rauskommt oder ich setze mich in den Gebetomat und drücke auf das Gebet und dann passiert genau das. So funktioniert Gott nicht. Sondern Gebet ist ein Dialog, wo ich rede, wo ich höre, wo ich weitergehe, wo ich erlebe. Und innerlich sind wir oft schon so festgelegt darauf, was gut für mich ist und was ich brauche und was ich jetzt gerade will, dass wir gar nicht wirklich wahrnehmen, was Gott uns eigentlich gibt oder gegeben hat. Und wenn ich immer nur darauf fixiert bin, dass ich genau das brauche, was ich gesagt habe, dann kriege ich vielleicht gar nicht mit, was Gott mir gegeben hat. Die Verheißung hier verspricht uns, dass uns Gott was geben wird. Nicht genau was und nicht genau wann. Aber, dass er uns etwas geben wird. Und dafür müssen wir auch offen sein, dass vielleicht die Antwort von Gott anders aussieht, als das, was ich erwartet habe. Suchet und so werdet ihr finden. Wir sollen im Gebet suchen, fragen nach dem Willen Gottes, fragen, Gott, was ist dein Weg für mein Leben, für meine Zukunft? Gott, was ist dein Weg für meine Ehe? Gott, was ist mein Weg für meine Krankheit? Gott, wie soll es weitergehen? Wir sollen suchen. Das ist der Anfang von dem Gespräch mit Gott. Und wir werden finden. Vielleicht auch erst nach Wochen oder Monaten, aber wir sollen dranbleiben, wir sollen beharrlich bleiben, wir sollen mit Gott ringen, wir sollen immer weiter suchen. Die Verheißung heißt, ihr werdet finden. Vielleicht merke ich auf dem Weg immer wieder, da tut sich eine Tür wieder zu, nein, das war's nicht, ich muss weiter suchen. Ah ja, das könnte es sein, ah nein, doch nicht. Ah, jetzt habe ich gefunden, nach was ich gesucht habe. Manchmal ist es ein Ringen damit, aber die Verheißung ist, du wirst finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. So wie der Freund anklopft, voller Zuversicht, ihm wird aufgetan werden. Auch hier steht wieder nicht, welche Tür er auftut und wann er sie auftut. Aber er wird die richtige Tür auftun. Vielleicht nicht die erste, Vielleicht nicht die, wo ich denke, dass sie die beste ist. Aber er wird doch die Türen auftun, die gut für uns sind. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus derjenige ist, der die Schlüssel hat, um Türen auf- und zuzuschließen. Er hat die Macht und die Gewalt darüber, zu entscheiden, wo Türen aufgehen sollen, wo ein Weg weitergehen soll und wo es besser ist, ihn zuzuschließen. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass er das auch tut in unserem Leben. Das heißt, wenn wir vor Türen stehen und wir Gott gebeten haben, dass er darin wirkt und die Türe zugeht, dann müssen wir nicht frustriert sein, weil die Tür zugegangen ist, sondern wir dürfen uns eigentlich bedanken, weil er uns den Weg gezeigt hat und weil er weiß, dass es so besser ist. Aber Gebet ist eben keine Einbahnstraße, kein Automat. Ich habe selber gerade auch mit diesem, wo geht's hin, welche Tür geht auf, auch die Erfahrung gemacht, dass ich Gott manchmal nicht verstehe. Ich habe, als ich vom Ausland wiederkam, mich entschlossen, dass ich ein Jahr auf die Bibelschule gehe und ein Sabbatjahr mache für mich und für Gott, einfach die Bibel besser kennenzulernen. Und ich bin auf die Bibelschule gegangen und nach ein paar Monaten war es dann so weit, dass ich mir Gedanken machen musste, wie geht's nach dem Jahr weiter. Und ich habe gesagt, Gott, was willst du denn mit mir? Ich habe Grundschullehrerin gelernt, das macht mir auch Spaß. Ich bin jetzt aber hier auf der Bibelschule, das macht mir auch Spaß. Ich könnte mir auch was ganz anderes vorstellen. Ich stelle mich dir ganz zum Dienst. Du kannst sagen, was du willst, was soll ich denn tun? Ich habe gebetet, ich habe gehört und ich habe nichts gehört. Ich habe Bibel gelesen, da steht nicht drin, was ich machen soll. Oh, das hat mich frustriert. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn er nichts sagt, dann was wäre denn jetzt gerade logisch? Was wäre denn jetzt gerade vernünftig? Ja, als Lehrerin arbeiten ist vernünftig. Gut, macht man so in Deutschland, oder? Also bewerbe ich mich wieder als Lehrerin. Habe mich beworben, habe gesagt, Gott, bitte wirk du in den Bewerbungen, sag mir, wo ich hingehen soll. Mach die zu, wenn das nicht sein soll, mach sie auf, wenn es sein soll. Und dann hatte ich zwei offene Stellen, zwei offene Türen. Ich gesagt, Gott, das ist jetzt wieder nicht eindeutig. Was soll ich denn jetzt machen? Eins oder zwei? Schweigen im Walde. Gott hat nichts gesagt. Ich habe nichts gefühlt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt halt durch die Eins durch. Ich weiß doch auch nicht, was richtig ist. Aber ich habe gemerkt, irgendwie so richtig den Frieden darüber habe ich nicht, aber ich mache es jetzt mal. Keine Ahnung. Und ich habe Gott nicht verstanden in der Zeit. Und ich habe mich einfach gewundert, was das alles soll. Und so gingen die Monate ins Land und ungefähr ein halbes Jahr später hat Gott ziemlich deutlich zu mir gesprochen und mir klargemacht, dass ich auf der Bibelschule bleiben soll, dass das mein Platz ist, dass ich Theologie weiter studieren soll. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es völlig egal war, was davor war und für was ich mich entschieden hätte, ob die Türen auf- oder zugegangen wären, durch welche ich gegangen wäre. Es war überhaupt nicht wichtig. Weil zu dem Zeitpunkt, wo er mir was sagen wollte, hat er es mir gesagt und ich habe auf ihn gehört. Aber es ist nicht immer so in meinem Leben, dass ich hinterher alle Wege Gottes verstehe. Es gibt immer noch Fragezeichen in meinem Leben. Aber das hat mir echt gezeigt, dass ich mutig vorangehen kann und vielleicht auch erst hinterher verstehe, warum Dinge so gelaufen sind. Gott will uns antworten, er will uns was geben, er will uns Türen auftun. Und es ist kein Gedanke, der erst im Neuen Testament auftaucht, sondern auch schon im Alten Testament, zum Beispiel beim Prophet Jeremia. In 29,11 steht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also die Versprechung ist da. Und auch später nochmal im Jakobusbrief heißt es, wenn es aber jemanden von euch an Weisheit mangelt, wenn man nicht mehr weiter weiß, was ist jetzt gut für mich, wenn man sich eingestehen kann in aller Demut, Herr, ich weiß nicht, was gut für mich ist. Wenn es euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und aufgepeitscht wird. Gegen Ende der Geschichte erzählt Jesus seinen Jüngern noch, warum sie von Gott Gutes erwarten dürfen. Also der Grund für all das. Nämlich das, was wir gerade eben in dem Lied gesungen haben, bist du uns wie ein Vater. Das ist der Grund, warum wir ihm vertrauen dürfen. Wenn schon der irdische Vater Gutes gibt, um wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel uns Gutes tun? Jesus verlässt jetzt hier die Ebene von, denn der Freund dir schon Gutes tut. Ein Freund ist schon jemand, auf den wir uns verlassen, von dem wir was Gutes erwarten, wo wir denken, wenn wir den um was bitten, dann wird er mir das schon geben, wo wir irgendwie Vertrauen haben. Und jetzt sagt Jesus, und Gott ist nicht nur wie ein Freund, der dich vielleicht auch mal verlässt, der mal wegzieht, der irgendwie was macht, sondern Gott ist wie dein Vater. Gott ist dein Vater. Du bist ein Kind Gottes. Und du darfst zu ihm kommen und darfst diese Intimität von einer Vater-Kind-Beziehung genießen. Gott ist großzügig zu dir. Gott ist treu zu dir. Er wird dir nicht einen Skorpion geben. Er will Gutes für dich. Und er ist zuverlässiger als jeder Freund. Und dann muss man hier im Text nochmal genau hinschauen, was genau verspricht jetzt Jesus seinen Jüngern, wenn sie bitten? Die Gabe ist der Heilige Geist. Es ist nicht das, was wir unbedingt wollten. Es ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist bedeutet Gottes Gegenwart, Gottes Führung in meinem Leben. Gott gibt Gutes, gibt Segensreiches, gibt Barmherziges. Vielleicht ist es manchmal auch was Schweres erstmal. Manchmal, ja, vertraut uns Gott auch was Schweres an, was wir mittragen müssen, um wachsen zu dürfen, um irgendwie was anderes verstehen zu müssen, weil wir es vielleicht anders nicht verstehen. Aber in dem Psalm steht, der Herr legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir dürfen und wir müssen Gott darin vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Ihr kennt wahrscheinlich den Vers aus Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mir geht es zumindest manchmal so, dass ich diesen Vers auswendig kann und den auch immer mal wieder irgendwelchen Freunden in der Seelsorge oder sowas sag, aber bei mir manchmal selber merk, wenn ich das ernst nehme, den Vers, dann braucht es ein ganz schönes Vertrauen, dass ich wirklich glaube, dass alles, was mir passiert, auch das Schwere, auch das, was ich nicht verstehe, auch da, wo ich ringe, dass es mir zum Besten dienen wird. Und Gott ist derjenige, der gute und vollkommene Gabe gibt, wie es in Jakobus 1,17 heißt. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott wird und will seinen Heiligen Geist nicht zurückhalten. Ich komme langsam zum Ende. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier oder als Gast hier in der Gemeinde und du fragst dich gerade, von was ich hier eigentlich alles rede und wie man hier zu Gott sprechen soll und beten soll. Und du weißt gar nicht genau, wie du das tun sollst oder hast es vielleicht mal probiert, aber warst dann so frustriert, dass du es wieder gelassen hast. Dann lade ich dich ein, einfach nach dem Gottesdienst nochmal auf mich zuzukommen. Dann können wir gerne nochmal darüber reden. Wenn du ein fester Bestandteil von dieser Gemeinde bist, dann hast du wahrscheinlich vieles von dem, was ich gerade erzählt habe, schon mal gehört. Das ist wahrscheinlich nichts Neues für dich. Aber ich möchte dich heute Morgen echt nochmal ermutigen, vor den Thron Gottes zu kommen. Dieses Geschenk anzunehmen, dass du kommen darfst als sein Kind. Alle Ermutigung und Irritation hinter dir zu lassen, die du vielleicht damit gemacht hast. Das zu ignorieren. Und wieder neu zu vertrauen, neu etwas zu erwarten. Vielleicht betest du auch schon lange für was und du hast es noch nicht empfangen. Dann bet weiter, dann sei hartnäckig, dann klopf weiter an, such weiter, bis du findest. Bitte Gott um seinen Geist, dass er dir den Weg zeigt, wo es hingehen soll. Und du wirst von ihm finden. Er wird dir die Türe auftun. Wir dürfen mit Zuversicht beten. Gott gibt uns nicht immer das, was wir uns gewünscht haben, aber er gibt uns immer das, was wir brauchen. Amen.